Entschuldigung, darf ich kurz um eure Aufmerksamkeit bitten? Der Marc hat mir erlaubt, eine Ankündigung zu machen zu einer Vorlesung, die ich dieses Semester halte. Und da möchte ich euch ein bisschen was kurz zu erzählen. Und zwar ist das eine Vorlesung zu Monte-Carlo-Methoden, wo es halt auch um Anwendung von Algorithmen geht. Und Monte-Carlo-Methoden, das bedeutet, dass man Summen oder Integrale stochastisch berechnet, indem man eben Zufallszahlen benutzt. Zum Beispiel hier auf der rechten Seite, da kann man etwa Pi ausrechnen durch so ein statistisches Experiment. Das hat Buffon schon sehr, sehr früh gemacht. Und diese Monte-Carlo-Methoden sind dann entsprechend, insbesondere durch den Einsatz von Computern in den 1940er Jahren entstanden und werden heute in vielen, vielen Bereichen der Physik eingesetzt. Insbesondere dann, wenn es sich um hochdimensionale Integrale handelt, wo andere numerische Methoden nicht funktionieren. Oder eben auch in besondere statistischen Modellen, die gar nicht analytisch gelöst werden können oder wo Approximationen schlecht werden, weil zum Beispiel die Zahl der Freiheitsgrade riesig sind. Und dann sind Monte-Carlo-Methoden häufig die einzige Alternative. Und Monte-Carlo-Methoden, das bedeutet, das ist eine Klasse von Algorithmen, die sehr vielseitig einsetzbar sind. Und wo sie überall eingesetzt werden können, natürlich nicht nur in der Physik, das möchte ich hier gerade mal kurz auflisten, in der Mathematik, wie gesagt, zur numerischen Integration oder zur Bestimmung von Wahrscheinlichkeitsverteilungen, etwa wenn ihr Solitär spielt und wissen wollt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr das auflösen könnt, kann man das auch mit Monte Carlo machen. In der Physik insbesondere, worum es in dieser Vorlesung dann gehen wird, Diffusion, Emulsion, Spinsysteme, zum Beispiel für Ferromagnete, das ist hier rechts ein ganz einfaches Modell für Ferromagnete, das Ising-Modell. Da geht es dann zum Beispiel darum, kritisches Verhalten, Phasenübergänge zu studieren. Dann auch Modelle für in der Kernphysik oder eben in der Quantenchromodynamik. Das ist das, was wir in der Gitter-Eich-Theorie, in der Gruppe, in der Marc und ich beide sind, auch machen. Da geht es dann eben um Simulationen der starken Wechselwirkung. In der Biologie, Proteinfaltung, Membrane, Evolution, auch in der künstlichen Intelligenz werden Monte-Carlo-Methoden eingewendet, in den Ingenieurwissenschaften, wenn es um Zuverlässigkeit geht, in den Sozialwissenschaften, Stauforschung oder wenn es darum geht, auszuschauen, wie schnell kann man ein Stadion evakuieren oder so, Segregation und in der Wirtschaft vor allem dann auch, wenn es um Preisbewertung geht, Risikomanagement, stochastische Modellierung, das sind alles Einsatzgebiete und wenn ihr da Interesse habt, wenn ihr Spaß am Programmieren habt und neugierig auf Anwendungen, insbesondere in der Physik seid, dann seid ihr herzlich eingeladen, zu der Vorlesung zu kommen. Die findet, wie gesagt, jetzt komme ich nicht mehr auf die erste Seite, die findet immer mittwochs von 9 bis 11 Uhr statt und es gibt auch Übungen und ihr könnt dann eben auch 4 Credits bekommen für diese Vorlesung. Dankeschön.
Also gerade auch nochmal meine Meinung oder Kommentar dazu. Ich denke, viele sind ja im fünften Semester und machen jetzt Statistik oder wie das heißt. Das, denke ich, ist eine sehr gute Ergänzung, was der Wolfgang macht. Und wenn er gleichzeitig Spaß jetzt hier am Programmieren habt und vielleicht auch ein bisschen ein Händchen, dass euch gerade die Aufgaben hier leicht erscheinen, könnt ihr euch beim Wolfgang vielleicht noch mehr austoben oder auch in Richtung dieser großen Programmieraufgabe. Wir könnten uns eventuell, wenn da jemand sehr engagiert ist, auch darauf einigen, dass er selber eine Aufgabe vorschlägt. Und wenn euch sowas interessiert, warum nicht? Also überlegt, er hat offenbar Kapazität noch im Vorlesungssaal und er ist ein sehr cleverer Mann und ein guter Pädagoge, also es lohnt sich wahrscheinlich, zu ihm zu gehen. Dann zurück zur eigentlichen Vorlesung. Bevor wir anfangen, mal aus Interesse, wer hatte denn letzte Woche noch kein Linux auf seinem Computer und hat jetzt Linux? Naja, das war ja ganz erfolgreich eigentlich, also nicht schlecht. Okay. dass das letzte Mal waren wir noch beim Linux stehen geblieben, 5 Minuten haben gefehlt, aber das eignet sich eigentlich als gute Zusammenfassung. Nämlich wollte ich nochmal die wichtigsten Befehle auflisten, die wir besprochen haben, und auch ein paar weitere hilfreiche, um euch ein bisschen zu motivieren. Sorry, das ist neu für mich, diese Maus und der Zeiger. Um ein bisschen zu motivieren, halt, Frank, wie macht man das, dass der nichts tut? Muss ich eine Hand jetzt stillhalten wahrscheinlich immer. Ja. Ich krieg's hin irgendwie. Knopf, ich weiß es auch gerade nicht. Ach, da kann man so wie ein Mikrofon mute oder was?
Genau, den muss man gedrückt halten. Das ist das Problem.
Back. So.
Und ganz unten, wenn du das. Ich habe auch länger nicht benutzt. Oder rechts, rechte Maus ist ganz spannend.
Okay, ich glaube, wir finden es wann anders raus.
Oder wenn du es länger nicht brauchst, kannst du es auch einfach ausschalten. Auf der Rückseite ist ein Ausschalter. Also das geht auch und dauert so ein paar Sekunden. Ja.
Okay, also wir probieren es. Wenn es euch zu sehr nervt, was ich da veranstalte, dann können wir es immer noch tauschen. Also, das ist eine Liste von wichtigen Befehlen. Und da möchte ich ein bisschen motivieren, halt noch mehr zu machen, als wir eigentlich in der Vorlesung gemacht haben. Also gerade die jetzt halt noch nicht besprochen worden über MAN oder über Recherche im Internet, könnt ihr euch da halt kundig machen und dann eure Fähigkeiten am Terminal verbessern. Also MAN hat man bereits, das zeigt die Befehlsbeschreibung an. Wenn ihr jetzt im Prinzip nicht wisst, was für einen Befehl ihr verwenden sollt, um irgendeine Tätigkeit auszuführen, dann könnt ihr mit diesem Apropos in den Befehlsbeschreibungen oder in den Kurzbeschreibungen nach einem Stichwort suchen. Also wenn er, was weiß ich, einen Befehl braucht, der irgendwas tut, alle Wörter so und so in einer gewissen Datei findet oder alle Dateien finden, die und die Eigenschaft haben oder irgendwas, was er nicht wisst, dann kann das hilfreich sein. Dann ja, Dateien und Verzeichnisse, da haben wir, glaube ich, viel beredet. CD, Change Directory, Verzeichnis wechseln. CHMOD, die Zugriffsrechte ändern von Dateien, haben wir auch diskutiert. Copy haben wir diskutiert. File, das haben wir nicht beredet, das ist ein einfacher Befehl, da könnt ihr euch nochmal den Typ anzeigen lassen. Wobei bei ls-l habt ihr auch den Typ, das haben wir das letzte Mal diskutiert. Make haben wir gemacht, Move haben wir gemacht. PWD heißt, glaube ich, Path Working Directory. Das gibt euch nochmal das aktuelle Verzeichnis an, anstelle von Schlange den langen Namen. RM haben wir gemacht, RMDIR haben wir gemacht, also da seid ihr relativ fit bereits. Dann, das haben wir nicht besprochen, aber das kennt ihr wahrscheinlich unter Windows. Wenn halt im Internet was runterladet, ist es meistens gezippt, weil halt das viel weniger Platz dann verbraucht und es empfiehlt sich halt, wenn er jetzt große Programme oder gar große Datenmengen an Freunde verschickt, dass er das auch halt komprimiert mit so einem ZIP-Programm. Und die hat es unter Windows heißt es, glaube ich, WinZip oder zumindest vor 10 Jahren hieß es WinZip. Und unter Linux, da gibt es halt auch ZIP-Programme, das GZIP, das komprimiert und dekomprimiert. Und das UnZip und ZIP, die können irgendwie zusammen, die sind beide geeignet. Und das TAR, das ermöglicht euch ein ganzes Verzeichnis und den Inhalt zu einer Datei umzuwandeln, die ihr halt auch komfortabel ver-E-Mailen könnt oder so. Also, das ist nicht nötig, aber sehr praktisch, wenn man das kann. Dann, das haben wir auch nicht beredet. Ich meine, wenn ihr jetzt einen neuen Linux-Computer aufgesetzt habt, dann hat er sicher noch platten Platz. Aber wenn ihr jetzt da einige Monate, Jahre mit arbeitet, ich meine, irgendwann ist die Festplatte erschöpft und das ist halt zweckmäßig, da ab und zu mal zu checken, wie hart bin ich am Limit. Also das Windows Explorer gibt, glaube ich, diese Tortengrafik an, frei und belegt. Und hier gibt es halt das im Textmodus mit diesen Befehlen df und du. Also du ist, glaube ich, der Platz im aktuellen Verzeichnis und df ist der Platz auf dem gesamten Computer, der noch frei ist. Dann wahrscheinlich, wenn ihr in den Übungen wart, habt ihr das absichtlich oder unabsichtlich schon kennengelernt, dass es ein paar Tasten gibt im Terminal, die komische Sachen machen, aber sehr hilfreiche Sachen. Also zum Beispiel, wenn man immer wieder Ähnliches macht, einen Copy-Befehl oder so eintippt, dann kann ich den vorherigen Befehl im Terminal wieder anzeigen lassen, indem ich mit Cursor Up und Down durch also die vorher eingetippten Befehle scroll. Tab ist auch so etwas, was sehr hilfreich ist, wenn ihr einen langen Dateinamen habt und da die ersten drei Zeichen eintippt und Tab drückt, dann wird er automatisch ergänzt. Also wenn ihr das noch nie gesehen habt, auch mal ausprobieren. Das spart halt unglaublich viel Zeit und da kann man schnell dann in der Konsole arbeiten. Und wenn man irgendwie ein Programm, das er in so einem Terminal gestartet hat, wenn sich das aufhängt, das letzte Mal hat man den eher umständlichen Kill-Befehl beredet. Ich meine, der ist gut, wenn alles andere scheitert, aber in der Regel funktioniert ein Control plus C, um ein gestartetes Programm dann wieder von Hand zu beenden. Also könnt ihr ja auch mal irgendwie einen Internet Explorer starten und dann mit der Tastenkombination mit Gewalt beenden. Das bringt uns dazu eigentlich zum Prozessmanagement. Kill hat man gerade schon. Da könnt ihr halt per Nummer genau auswählen, was ihr stoppen wollt. Nice ist wichtig, wenn ihr den Computer mit anderen Leuten teilt vor allem. Also angenommen, ihr seid in einer Arbeitsgruppe und habt ein Programm, was halt mehrere Monate rechnet und ihr lasst es laufen, nicht nur auf eurem Computer, sondern vielleicht auf dem Computer vom Kollegen, dann wird sich der irgendwann beschweren, weil halt die Computer, die CPU-Zeit da weggenommen wird. Aber im Prinzip gibt es keinen Grund, dass der ärgerlich wird. Ihr könnt eurem rechenintensiven Programm mit Nice eine niedrige Priorität zuweisen. Das heißt, immer wenn der halt Mittagessen ist oder nachts nicht arbeitet, dann rechnet der Computer für euch. Und wenn halt der eigentliche Besitzer oder ein höher priorer Prozess da ist, wird der als erstes abgearbeitet. Also jetzt braucht das wahrscheinlich nicht, aber das mal so im Hinterkopf zu behalten, wenn er wirklich irgendwas mit dem Computer anspruchsvoll macht, ist ganz gut. Im Prinzip braucht ihr sowas dazu, da könnt ihr euch zum Beispiel von zu Hause in der Uni einloggen, remote, und dann ein Programm starten. Und wenn ihr euch ausloggt, läuft dieses Programm weiter mit diesem Befehl NoHub oder wie das heißt. PS hat man, die laufenden Prozesse anzeigen, das braucht ihr, um Kill mit der entsprechenden Prozess-ID anzuwenden. Time ist ganz nützlich, Time startet ein Programm und misst gleichzeitig, wie lange es läuft. Also wenn ihr zum Beispiel was programmiert und testen wollt, wie lange läuft das Programm für einen kleinen Datensatz, könnt ihr oft darauf schließen, wie viel Rechenzeit müsst ihr von eurem, was weiß ich, Master- oder Bachelor-Betreuer anfordern oder wie viel Rechenzeit muss in den Antrag reingeschrieben werden, damit es fertig wird. Also da müsst ihr nicht mit der Stoppuhr daneben stehen, sondern da könnt ihr halt die Laufzeit von dem Programm messen. Oder wenn ihr ein Programm optimiert habt, den Code irgendwie umgestellt habt und denkt, es müsste jetzt schneller sein, kann man Time halt sehr schön zur Zeitmessung verwenden. Top hatte ich, weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, Top ist sehr ähnlich wie PS. Das zeigt auch die laufenden Prozesse an, mit dem Unterschied, dass es nicht einmal die Informationen gibt, sondern dass es so ein, ja, ein Bildschirm aufgeht, wo halt ständig geupdatet wird. Also das ist eher zum Überwachen als zum einmaligen Anzeigen. So, dann Textdateien. Less hat man eine Textdatei anzeigen. Es gibt eine Reihe anderer hilfreicher Dinge und wahrscheinlich noch viel mehr. Also zum Beispiel mit Cut könnt ihr zwei Textdateien zu einer kombinieren. Mit Grep, da könnt ihr bestimmte Zeichen in der Textdatei suchen. Mit Sort, da könnt ihr die Zeilen von der Textdatei sortieren. Mit Word Count, da könnt ihr die Zeilen, die Zeichen und die Wörter in der Textdatei anzeigen, was zum Beispiel hilfreich ist, wenn ihr irgendwo euch bewerbt und wenn, was weiß ich, das Limit halt 500 Worte sind für euren, keine Ahnung, Lebenslauf oder Zusammenfassung eurer Arbeit oder sonst was. Also gibt es viele so Tools, die irgendwann mal ausprobiert zu haben. Das spart im Prinzip auch viel Zeit. Ja, Verschiedenes, was nicht so recht in eine Untergruppe reinpasst. Echo hat man, um eine Textzeile anzuzeigen. Env, Umgebungsvariablen, das ist auch ein bisschen ein komplizierteres Konzept. Wenn mal irgendwie Programme nicht gehen und komische Fehlermeldungen kommen, wahrscheinlich liegt es dann daran oder könnte daran liegen, dass sogenannte Umgebungsvariablen verkehrt sind. Aber ich würde vielleicht das als allerletztes angucken oder da mal, wenn er das wirklich braucht, jemand erst fragen, der sich damit auskennt. Dann Find, ja, da geht es darum, Dateien oder Verzeichnisse zu suchen. Also wenn ihr lang arbeitet und es euch so geht wie mir, wisst ihr irgendwann nicht mehr, wo ihr was abgespeichert habt, dann könnt ihr das halt wieder recht schnell finden. Hostname ist der Computername anzeigen. Das braucht er für dieses SSH, fürs Einloggen auf einem anderen Computer oder fürs SCP, fürs Kopieren von einem anderen Computer. Gut, und ja, das ist ein Befehl, um euer Passwort zu ändern, was vielleicht manchmal eine ganz gute Idee ist oder so, wenn er das alle Jahre oder was vielleicht tut. Ja, und das hatte ich auch gerade schon erwähnt, das haben wir besprochen. Da könnt ihr euch halt zum Beispiel von zu Hause auf einem Unirechner einloggen oder von irgendeinem Unirechner auf irgendeinen anderen Rechner, der am Netz hängt, und entweder was kopieren oder halt mit SSH dort arbeiten. Also auch hier in Anführungszeichen Hausaufgabe oder halt meine Empfehlung. Ich meine, das, was jetzt hier ist, ist nur das Nötigste, und irgendwie so im Laufe der Monate oder Jahre sollte da halt immer bestrebt sein, euer Geschick mit dem Umgang mit dem Terminal zu verbessern. Also lest halt da immer mal ein bisschen, und wenn ihr was Neues rausfindet, dann erzählt es euren Freunden und so weiter, und dann seid ihr da ziemlich schnell sehr fix. Und also die Liste ist bei weitem nicht erschöpfend oder was. Wahrscheinlich gibt es einen Faktor 10 oder 100 mehr an hilfreichen Befehlen, aber das ist das, was mir als erstes einfällt und was ich halt am allermeisten verwende. Gut, so viel erstmal zu Linux. Jetzt würde ich dann direkt mit C anfangen. Es sei denn, zu diesem Komplex habt ihr gleich irgendwie Fragen.
Ich habe eine Frage zu dem CD-Befehl. Wenn ich jetzt ein Verzeichnis habe, wo der Name eine Leertaste enthält, dann kann er mir das Verzeichnis nicht aufmachen. Gibt es da?
Ja. Da gibt es also solche Zeichen wie Space und andere kritische, das, wie irgendjemand gerade schon gesagt hat, ein Backslash. Backslash Space ist nicht Backslash Space, sondern das ist Space. Und ich glaube, Backslash selber gibt es nicht im Verzeichnisnamen. Aber also sowas, wenn du ein Problem hast, ist dieser umgekehrte Schrägstrich immer eine gute. Oder aber, was ich meistens mache, ist die Tab-Taste. Ich tippe das erste Wort ein bis zum Space und Tab, und dann ergänzt das ja automatisch. Also das wäre der andere Workaround. Okay, also zweites Kapitel in Anführungszeichen, was jetzt aber sehr lang dauern wird. Also ich würde mal vermuten, dass man vielleicht die Hälfte des Semesters jetzt eigentlich mit C und mit einfachen C-Beispielen und halt den Konzepten und der Syntax und so weiter verbringen. Jetzt heute und wahrscheinlich auch das nächste Mal will ich Folgendes tun. Ich möchte so einen groben Überblick über diese Programmiersprache C euch geben, anhand von Beispielen. Ich meine, da kann ich natürlich nicht auf die Fallen und die ganzen Details und so eingehen, aber ich denke, es ist gut, wenn ihr eine Vorstellung habt, was C ist und wie ein Programm ausschaut und ihr mal erste einfache Programme selber geschrieben habt. Denn wenn ich jetzt irgendwie ein Konzept nach dem anderen im Detail präsentiere und ihr nicht das große Ganze oder was im Blick habt, ist langweilig oder für die, die noch nie programmiert haben, wahrscheinlich auch schwer zu verstehen. Ich würde euch trotzdem warnen, das werde ich noch öfter sagen, jetzt wahrscheinlich heute und auch das nächste Mal, wenn dieser Satz von Folien zu Ende ist, also so diese Basics anhand von Beispielen, dann seid ihr eigentlich in einem sehr gefährlichen Stadium. Dann habt ihr so das Gefühl, ihr könnt programmieren, aber die ganzen, wie gesagt, Fallen und Feinheiten und so, wo ihr halt was anstellen könnt, das habt ihr noch nicht gehört oder ist euch noch nicht erzählt worden. Und ich habe es oft erlebt, jetzt schon in Bachelor- und Masterarbeiten, dass halt irgendwie Wochen oder teilweise Monate nach Fehlern gesucht werden, die aufgrund von solchen Dingen, wenn man sich ein, zwei Wochen mal intensiv mit der Programmiersprache auseinandergesetzt hätte, die man dann vermieden hätte. Also es sind halt oft Kleinigkeiten. Wenn irgendwo vielleicht ein Und zu viel ist oder eine Klammer fehlt oder so, dann mag ein Computer halt was ganz anderes machen. Und ein Computer ist im Prinzip dumm. Ein Computer gibt am Ende eine Zahl aus, und wenn diese Zahl nicht grundverkehrt ausschaut, dann glaubt man es erst mal. Also mit der Numerik kann man viel Zeit kaputt machen, wenn man nicht sehr, sehr sorgfältig ist. Also deswegen, das, was ihr jetzt in dem ersten Durchlauf lernt, das solltet ihr euch gewahr sein, dass das bestenfalls ein Halbwissen ist. Und dann machen wir in dem zweiten Durchlauf, der dauert viel länger, halt alles im Detail nochmal, aber bleibt da wirklich dabei. Das ist, denke ich, sehr wichtig, dass er versteht, was er dem Computer mitteilt. Denn der erkennt nicht, ob das Sinn macht oder nicht Sinn macht, solange halt die Syntax richtig ist, tut er, was er angewiesen wurde. Und wenn da ein Blödsinn physikalisch berechnet wird, ist es ihm ja ziemlich egal. Gut. Also, achso, ich glaube, da kann ich auch das Screen noch schneiden. Das ja, einfachste C-Programm, womit ihr einfach mal starten solltet, das ist das Programm, das gar nichts macht, aber trotzdem funktioniert. Und naja, gut, dieses Programm, also formal sollte man unterscheiden zwischen Programm und Programmcode. Also der Programmcode zu diesem Programm, der sieht so aus. Und den müsst ihr halt in irgendeinem Texteditor schreiben. Also ich habe euch den Emacs oder X-Emacs empfohlen, aber nehmt da, was ihr möchtet. Also es ist nicht zwingend, gibt es viele andere gute Editoren auch. Und naja, ihr müsst einen Dateinamen vergeben und per Konvention ist halt die Änderung von C-Programmen meistens klein c oder cc oder groß c, aber irgendwas, was halt andeutet, dass es sich gerade um C-Programmcode handelt. Würde ich euch daher also auch empfehlen. Mit anderen Worten, also ich mache eine Textdatei minimal c auf und ich schreibe das hier rein. Und was das bedeutet, also die erste Zeile, das ist die sogenannte Main-Funktion, also die Hauptfunktion vom Programm. Jedes Programm muss eine Main-Funktion haben und das ist da, wo halt der Computer das Programm anfängt. Und naja, die Main-Funktion hat noch eine Klammer auf, eine Klammer zu und das, was dazwischen steht, ist das eigentliche Programm, also was der Computer halt dann tun muss. Und wenn die Klammer am Ende zugeht, dann ist es vorbei. Und deswegen halt, naja, ein Programm, was zwar funktioniert, was halt startet und sofort beendet, aber wo halt nichts zwischen den Klammern steht, das ist halt das kürzeste C-Programm. Und ja, das habt ihr da als Beispiel. Was int und was void bedeutet, das will ich später erläutern, wahrscheinlich nicht heute, sondern in einer anderen Stunde. Also nehmt halt einfach mal diese erste Zeile int main void als gegeben hin, das ist sozusagen die Hauptfunktion, die jedes Programm hat und zwischen den Klammern müsst ihr dann halt das eigentlich Interessante schreiben. Gut, jetzt hatte ich vorhin schon erwähnt, dass es einen Unterschied gibt zwischen Programmcode und eigentlichem Programm. Also der Grund ist, dass der Computer nicht so einen menschlich lesbaren Text versteht, sondern der Computer, der versteht halt irgendwie kryptische Folgen von Bits oder von Nullen und Einsen. Und deswegen muss halt dieser Programmcode, den ihr schreiben und auch verstehen könnt, der muss umgewandelt werden in irgendwas, was der Computer tatsächlich ausführen kann. Also ein Übersetzer von menschlicher in Computersprache. Und das nennt man Compiler oder die zugehörige Aktion kompilieren. Und das ist den Schritt, den ihr jetzt ausführen müsst. Und zu diesem Kompilieren, da müsst ihr halt ein eigenes Programm, das nicht ihr schreibt, sondern das ihr halt habt oder irgendwo euch runterladet, aufrufen, den sogenannten Compiler. In dem Fall habe ich den Compiler G++ verwendet. Das ist also der Name des Compiler-Programms. Und der schwierig mit der Maus. Der kriegt also mindestens einen Parameter, nämlich minimal.c, also den C-Code, den ihr geschrieben habt. Und ihr könnt noch optionale Parameter angeben. Da habe ich einen angegeben, minus o minimal, das heißt so viel wie das ausführbare Programm, der Output-File, deswegen O, der soll minimal heißen. Naja, und also offenbar funktioniert alles, also er beschwert sich nicht. Und im Unterschied zu vorher, also wenn ich vor dem Kompilieren ls-l mache, dann habe ich halt nur den Programmcode, also minimal.c drin. Wenn ich nach dem Kompilieren nochmal das Verzeichnis anzeige, ist jetzt auch eine Datei minimal drin, die halt so heißt, wie ich da gefordert habe. Und das ist in der Tat jetzt das eigentliche Programm, das der Computer ausführen kann. Und das sieht man. Na. Das sieht man auch da vorne an diesen Zugriffsrechten. Das letzte Mal hat man kurz über dieses X diskutiert. X deutet halt ein ausführbares Programm an und dieses kompilierte Programm minimal ist halt im Unterschied zu minimal.c jetzt gerade ausführbar, hat daher diese Xe. Gut, und ich komme gleich auf diesen ausgelassenen Abschnitt zurück. Wenn ihr jetzt halt das Programm ausführt, dann startet. Starten geht so, dass er diesen Namen des ausführbaren Programms angibt und davor das zugeordnete Directory. Und das Directory, wenn euch erinnert, ich habe gesagt, Punkt ist eine Abkürzung für das aktuelle Directory, also Punkt, Schrägstrich und dann der Name der ausführbaren Programmdatei. Das ist die einfachste Methode, ein Programm aufzurufen. Das tun wir hier. Naja, und genau das, was wir vom Computer fordern oder auch erwarten, passiert. Das Programm startet halt, tut nichts und ist dann wieder vorbei. Also es ist vielleicht nicht spektakulär, was jetzt hier auf der Folie drauf ist, aber zumindest es ist ein Erfolg, was halt das C-Programmieren angeht. Also damit hätten wir sozusagen getestet, ob unser Compiler funktioniert, ob unser Editor funktioniert, ob wir in der Lage sind, mit dem Programmieren zu beginnen. Gerade noch eine, also ich weiß nicht, ich befürchte fast, dieses, was wir auf den Videos gewinnen, machen wir jetzt hier kaputt, oder? Ich würde mal sagen, wir stimmen ab. Diese Maus hat den Vorteil, dass man auf den Videoaufnahmen diesen Pointer sieht, hat den offensichtlichen Nachteil, dass hier alles durcheinander geht. Was ist euch lieber? Also ich bin für beides offen, aber ich habe das Gefühl, dass das nicht sehr... Also wer ist fürs Beibehalten dieser Maus? Wer ist fürs Tauschen? Okay, ich würde sagen, wir. Aber ich habe jetzt heute meinen Pointer nicht dabei. Dann unterbreche ich eine Minute, hole schnell meinen Laserpointer und dann geht's weiter. Okay. Zurück zu diesen Bemerkungen, die ich gerade noch ausgelassen habe. Für die, die vielleicht ein bisschen mehr schon wissen, eigentlich ist G++ kein C-Compiler, sondern ein C++-Compiler. Das ist aber eigentlich nicht schlimm, denn C++ ist mehr wie C, also jedes C-Programm könnt ihr mit einem C++-Compiler kompilieren, umgekehrt nicht. Also C++ kam später und ist die Erweiterung. Der Grund, warum ich kein C-Compiler wie zum Beispiel den GCC verwende, sondern den G++, das hat so ein bisschen praktische Gründe. Das C++ hat nicht nur neue konzeptionelle Sachen mitbekommen, die wir hier nicht besprechen werden, das hat auch so ein paar Bequemlichkeiten und komfortable Dinge mitbekommen. Zum Beispiel kann man Kommentar im Programm, das werden wir heute noch bereden, mit zwei Schrägstrichen einleiten anstelle Schrägstrich Sternen und am Ende wieder Sternen Schrägstrich. Das ist kein großer Unterschied, aber es ist einfach so ein bisschen Kleinigkeiten, die praktischer sind. Also was ich euch hier zeigen werde, ist zu 99% C und ganz minimal C++. Aber das würde kein Mensch als C++ bezeichnen. Das sind nur so ein bisschen ja, Dinge, die euch das Leben beim Schreiben einfacher machen. Also wer jetzt Purist ist und das nicht mag, der wird halt bei einem C-Compiler hin und wieder mal eine einfach zu korrigierende Fehlermeldung sehen. Dennoch würde ich meinen, dass das eigentlich das Vernünftigste ist. Auch in der eigentlichen Arbeit und Arbeit mit Kollegen, wir verwenden immer C++-Compiler, aber machen eigentlich C am Ende. Gut, das hatte ich gesagt, die Option Output, es gibt den Dateinamen. Naja, und das ist halt mein Tipp da unten, dass er auch eher einen C++-Compiler als einen reinen C-Compiler verwendet. Gut, also würde ich an eurer Stelle gleich mal dieses Beispiel zu Hause oder in den Übungen ausprobieren, denn wenn das läuft, dann seid ihr im Prinzip in der Lage, jedes andere Beispiel hier in der Vorlesung halt auch laufen zu lassen oder einzutippen oder zu verändern. Okay, jetzt soll es darum gehen, mein erstes Programm zu schreiben, was vielleicht mal ein bisschen was macht, was interessanter ist. Und zwar soll die erste Aufgabe sein, einfach mal eine Textzeile vom Computer ausgeben zu lassen. Naja, und hier habt ihr das Programm, das dafür nötig ist. Also ihr habt wie vorher die Main-Funktion mit den beiden Klammern und jetzt steht halt ein Befehl in der Mitte drin. Und dieser Befehl printf, der dient gerade dazu, Text oder irgendwas anzuzeigen am Bildschirm. Und naja, hier in dem Fall kriegt er ein Argument, nämlich muss das Argument typischerweise bei so C-Funktionen oder Befehlen immer in runden Klammern angegeben werden. Und wenn das Argument eine Zeichenkette ist, dann muss die noch zusätzlich in diesen, wie sagt man da, Doppelhochkommas oder wie auch immer Anführungszeichen angegeben sein. Und naja, das ist normaler Text. Da hinten diese Schrägstrich N, das ist so ein bisschen wie die Frage nach dem Space. Schrägstrich N ist nicht wirklich Schrägstrich N, sondern das ist eine Abkürzung für die neue Zeile, also für die Enter-Taste, wenn ihr so wollt. Gut, und ja, ganz oben gibt es noch eine kryptische Zeile. Wozu die dient, ist überhaupt mal diese Funktion printf bekannt zu machen. Also printf ist nicht eine elementare C-Funktion, sondern es ist eigentlich selber wieder, wenn ihr so wollt, irgendwas, was programmiert worden ist und was auf elementare Funktionen, die vielleicht einzelne Zeichen ausgeben, zurückgreift. Und wenn ihr solche vorgefertigten Funktionen verwenden wollt, dann müsst ihr sogenannte Bibliotheken einbinden. Und eine Bibliothek einzubinden, das funktioniert mit diesem include und dann der Name der Bibliothek. Und dieses Standard IO, das steht für Standard Input Output, also da sind alle Funktionen drin, die halt häufig für Input und Output in C verwendet werden. Naja, und wenn er das halt schreibt, dann dürft ihr printf auch verwenden. Wenn er das da oben vergesst, dann wird der Compiler bereits eine Fehlermeldung liefern und sagen, das Programm stimmt irgendwie nicht ganz. Naja, und dann, also was ich jetzt halt im Folgenden nicht anschreibe auf den Folien, jetzt müsst ihr halt wieder den G++ oder den GCC aufrufen, euer Programm kompilieren, dann kriegt ihr eine ausführbare Datei und wenn ihr die halt startet, dann macht diese ausführbare Datei jetzt Folgendes. Also es druckt halt in eurem Terminal eine Textzeile aus, so wie es hier zu sehen ist. Eine wichtige Sache, was ich hier noch hingeschrieben habe, C-Befehle enden in aller Regel immer mit einem Strichpunkt. Also das ist was, wo ihr euch angewöhnen müsst. Wenn ihr einen Strichpunkt vergesst, dann gibt es unter Umständen sehr kryptische Fehlermeldungen, weil der Computer dann nicht versteht, dass hier der Befehl zu Ende ist. Und gerade wenn mehrere Befehle untereinander stehen, interpretiert er das als einen und damit kann er dann nichts mehr anfangen. Also gebt Acht, dass er immer einen Strichpunkt am Ende macht. Gut, jetzt also nochmal auch die Bitte oder Aufforderung an euch, wenn das irgendwie zu schnell geht, so Programmcode, dann stoppt mich oder fragt jederzeit. Also ich meine, ich habe die Programme geschrieben, ich denke, hier ist es noch relativ übersichtlich, aber es wird langsam, aber sicher im Lauf dieser und der nächsten Vorlesungen immer länger. Also wenn ihr mehr Zeit braucht, das zu verdauen oder was, dann sagt Stopp oder fragt jederzeit zwischen. Ja, genau, so ist es. Also im Prinzip, das war der Start unseres Lernprogramms. Und wenn du jetzt halt das Modifizierte mit der Printanweisung machen würdest, wird er halt zwischen der und der Zeile diese Textzeile stehen, die er ausgeben soll. Also das ist, meistens schreibt man Text oder Rechenergebnisse halt in die Konsole rein. Die könnt ihr dann auch wieder eine Textdatei natürlich umleiten mit diesem Größerzeichen, wo wir das letzte Mal diskutiert haben. Also wenn ihr diese Ausgabe nicht in der Konsole haben wollt, sondern wenn ihr die in der Textdatei haben wollt, könnt ihr die halt sofort mit diesem Größer oder was dann wieder umleiten. Und das ist ganz praktisch, wenn ihr halt sehr lange über mehrere Bildschirmseiten, wenn ihr da Ausgaben vielleicht irgendwann mal erzeugt, dann könnt ihr die halt sofort andrucken oder in Word oder in euer was auch immer reinkopieren und weiterverarbeiten. Also das ist das, was ich meine. Immer wenn jetzt Ergebnisse von Programmen stehen, bedeutet es halt, dass das kompiliert wurde und davor das Programm gestartet ist. Und das ist halt dann genau das, was man im Terminal sieht. Gut, dann was im Prinzip für einen Computer völlig nutzlos ist, aber was für euch selber und eure Kollegen wirklich wichtig ist, das sind Kommentare. Also ein Kommentar ist was vom Computer ignoriert wird, aber was es euch halt erlaubt, Anmerkungen an das Programm zu schreiben, was ihr euch gedacht habt, was bedeutet und so weiter. Mein zugegebenermaßen bei dem Programm würde man es wahrscheinlich auch nach einem Jahr noch ohne Kommentare verstehen, was es macht. Aber wenn ihr jetzt mal dran denkt, dass halt ein Programm relativ schnell Tausende oder Zehntausende von Zeilen hat und manchmal auch komplizierte Algorithmen dahinter stecken, die euch vielleicht im Laufe von ein paar Stunden oder Tagen überlegt habt. Und dann hat es noch ja, Variablen und Funktionen und alles Mögliche. Also dann schaut eigentlich kein Mensch mehr durch, wenn er einen Programmcode sieht. Das heißt, ein Programm, was nicht sorgfältig kommentiert ist, das kann außer euch im Normalfall keiner erweitern oder umschreiben oder einen Fehler suchen. Und auch ihr, gehe ich mal davon aus, könnt nach etwa einer Woche wenig mit dem Programm mehr anfangen, nach einem Monat oder was, da wisst ihr überhaupt nicht mehr, was er programmiert hat. Also mir geht es oft so, wenn ich schlampig war, ein altes Programm von mir sehe, dann muss ich es eigentlich fast neu schreiben, wenn ich dran was verändern will, weil ich halt nicht mehr weiß, was die, was weiß ich, 100 Variablen bedeuten und in welcher Reihenfolge was gemacht wird. Also das ist eine Qual. Also gewöhnt euch an, Kommentare reinzuschreiben und Kommentare, die funktionieren so und das ist eigentlich das, was aus dem C++ kommt, das sind diese Doppelschrägstriche. Wann immer irgendwo ein Doppelschrägstrich steht, alles, was dahinter kommt, da könnt ihr schreiben, was ihr wollt. Das wird vom Computer ignoriert. Und naja, das ist halt mal der Versuch, das Trivialprogramm zu kommentieren mit den wichtigsten Dingen, die ich euch schon gesagt habe. Also Standard-IO ist halt die Input-Output-Bibliothek. Hier nochmal der Hinweis, dass das die Hauptfunktion vom C-Programm ist. Und naja, gut, printf zeigt halt den Text an und so weiter. Aber na, da könnt ihr reinschreiben, was er wollte oder was er denkt, das halt wichtig ist. Gut, also das ist wirklich wichtig. Stets sorgfältig und umfangreich kommentieren, sonst ist es halt sehr schnell wertlos. Wenn er jetzt aus irgendwelchen Gründen dieses Mini-C++-Feature ablehnt und wirklich reines C machen wollt, dann müsst ihr Kommentare mit Schrägstrich Stern einleiten und mit Stern Schrägstrich ab beenden. Und genauso könnt ihr auch Kommentare über mehrere Zeilen machen. Also das ist das gleiche Programm nochmal, nur noch ein bisschen anders kommentiert. Also hier oben haben wir einen ganzen Block jetzt mit diesem Beginn und mit diesem Endezeichen von Kommentaren, also da könnt ihr so viele Zeilen, wie ihr jetzt wollt, schreiben, die werden ignoriert. Oder aber echte C-Konvention würde halt für einen einzeiligen Kommentar so aussehen, wohingegen in C++, da darf man es so machen. Also es ist nichts Tiefsinniges, tut das, was euch am sympathischsten da ist, aber macht Kommentare. Gut, dann ich meine, irgendwo in der Physik geht es darum, wenn man einen Computer verwendet, meistens Zahlen zu verarbeiten, halt Gleichungen in Mathematik und so weiter zu treiben. Also ist ein erster Schritt, dieses Printprogramm zu erweitern, dass man jetzt mal Zahlen ausgeben und vielleicht auch Ergebnisse von minimalen Rechnungen. Und das ist jetzt dieses Programm, was ich hier stehen habe. Ich versuche mal ein bisschen das zu verkleinern noch, dass man die Ausgabe auch mitzieht. Also von der Struktur ist das Gleiche wieder. Ich binde hier die Standard-Input-Output-Bibliothek ein, damit mein Print funktioniert. Ich habe eine Main-Funktion, die halt hier startet und da unten endet. Ach, vielleicht sollte ich da noch gerade was anderes sagen. In C sind Leerzeilen und Zeilenabstände und so weiter, das hat auch keinen Einfluss. Also ihr könnt da den Code lesbarer machen, indem ihr ab und zu mal eine Leerzeile einfügt, indem ihr auch zum Beispiel einrückt, wenn ihr da solche Klammern habt und wenn ihr euch vorstellt, ihr habt kompliziertere Befehle, die wieder Klammern aufmachen und wieder Klammern aufmachen, dann habt ihr so eine richtige Hierarchie von Klammern. Und wenn ihr zum Beispiel nach jeder Klammer, die ihr aufmacht, immer alles weitere, ein kleines Stück, vielleicht zwei Zeichen einrückt, und bei der nächsten wieder und wieder, dann seht ihr, je nachdem, wie weit ihr drin seid, in welcher Klammer ihr eigentlich seid und welche Klammer ihr bereits zugemacht habt und noch nicht zugemacht habt. Also das ist auch nicht zwingend und da gibt es viele Konventionen, aber also da dürft ihr beliebig frei sein. Das ist die Zeile 8, die hier leer ist. Ob die leer ist oder nicht leer ist, die stört im Computer nicht. Und ob vor dem Printf ein paar Abstände sind oder nicht, das ist ihm auch gleichgültig. Also schreibt es so, dass ihr es am besten lesen könnt. Gut, also zurück zum eigentlichen Programm. Es sind jetzt halt wieder Print-Statements und naja, das ist am Ende schon die Ausgabe vom Programm. Und wie gesagt, es geht darum, Zahlen oder Ergebnisse von Mini-Rechnungen auszudrucken. Hier habe ich mal die Rechnung 2 plus 3 ausgeführt und das gibt, naja, wie wir wissen, 5, das wird auch ausgedruckt. Aber um das zu drucken, müsst ihr irgendwie dem Computer anweisen, dass er halt hier tatsächlich eine Zahl druckt. Also wenn er jetzt 2 plus 3 in diese Anführungszeichen schreibt, dann bringt es nichts. Dann schreibt er halt den Text 2 plus 3 am Bildschirm. Wir wollen ja das mathematische Rechenergebnis von 2 plus 3 schreiben. Und da ist die Konvention in C, dass er diese Kombination, dieses Prozentzeichen und dieses D, ich weiß nicht, warum da gerade D als Abkürzung gewählt wurde, aber wenn diese beiden Zeichen innerhalb von so Hochkommas irgendwie zu finden sind, dann braucht diese Printanweisung ein zusätzliches Argument. Und dieses zusätzliche Argument, das kann halt entweder eine ganze Zahl sein oder das kann eine Rechnung sein, deren Ergebnis eine ganze Zahl ist. Und dann wird halt das, was hier steht, erst ausgewertet und das Ergebnis dann gedruckt. Also printf Prozent D 2 plus 3 bedeutet halt, Computer rechnet 2 plus 3, schreibt 5 hin. Oder aber, wenn er 4 minus 11 schreibt, naja, wird halt 4 minus 11 berechnet und es wird minus 7 ausgegeben. Ihr könntet auch nur eine Zahl schreiben, 2, oder ihr könnt eine komplizierte Rechnung da hinten hinschreiben. Das funktioniert alles. Also das hier wird halt berechnet und dann Prozent D ist die Konvention, eine ganze Zahl anzudrucken. Gut, dann, wenn wir schon über Zahlen reden, eine weitere wichtige Lektion, die ihr lernen müsst, ist, dass es für einen Computer auch ähnlich wie in der Mathematik zwei Sorten von Zahlen gibt. Es gibt die sogenannten ganzen Zahlen und die Gleitkommazahlen. Die Gleitkommazahlen ist das, was ihr in der Mathematik unter den reellen Zahlen halt kennengelernt habt. Also irgendwie Zahlen mit einem Dezimalpunkt, die im Prinzip beliebig fein halt die reelle Zahlenachse auflösen können. Und der Grund, warum der Computer da zwei verschiedene Möglichkeiten hat, ist, dass es halt ja, viel einfacher ist, ganze Zahlen zu speichern, wie diese Gleitkommazahlen. Also ihr müsst dran denken, ein Computer hat immer nur Nullen oder Einsen zur Verfügung und kann damit halt im Prinzip keine wirkliche reelle Zahl speichern, sondern irgendwie muss halt mit Nullen und Einsen muss halt eine ganze Zahl oder eine reelle Zahl kodiert werden. Und wie wir in der nächsten oder übernächsten Stunde sehen, ist es viel einfacher, eine ganze Zahl zu kodieren als so eine Kommazahl. Und auch die Rechenoperationen mit ganzen Zahlen sind viel billiger, also die gehen viel, viel schneller, als wenn ihr diese reellen oder Gleitkommazahlen habt. Deswegen gibt es also diese zwei konzeptionell verschiedenen Typen am Computer. Und da müsst ihr dann auch immer ein bisschen aufpassen, wenn man die vermischt, dass er da nichts anstellt, dass er halt sorgfältig aufpasst, welche Rechenoperation erfordert jetzt ganze Zahlen und welche erfordert diese reellen oder am Computer sagt man Gleitkommazahlen. Also warum ich das an der Stelle schon sage, wenn wir jetzt halt eine Rechnung machen, wo irgendwelche Zahlen mit einer Kommastelle in der Rechnung auftauchen, also hier rechne ich 2,5 mal 25,0, also das gibt halt auch wieder eine Kommazahl, nämlich 62,5, dann hat es keinen Wert, wenn ich Prozent D hinschreibe, sondern muss ich Prozent F hinschreiben. Also das ist halt die Konvention. D steht für ganze Zahlen, F steht für diese Gleitkommazahlen. F heißt Floating Point, wie gesagt, wofür D steht, das ehrlich gesagt weiß ich gar nicht genau. Naja, und die Ausgabe vom Computer ist halt dann auch wieder diese Textzeile, bis er dann dieses Prozent F findet. Prozent F bedeutet halt, dass dahinter noch was stehen muss, was er auswertet und dann hier reindruckt. Und wie ihr seht, das macht er dann. Also er schreibt halt Multiplikation von 2,5 mit 25, aber da könnte nichts beliebiger Text stehen. Und dann druckt er halt sein Ergebnis an, 62,5 und dann nochmal 5 Nullen. Wenn euch die stören, diese vielen Nullen oder was, das könnt ihr ihm abgewöhnen. Das sind so Kleinigkeiten, die wir da auf dem nächsten Übungszettel ein bisschen diskutieren, wie ihr da halt die Bildschirmausgabe nach eurem Geschmack gestalten könnt. Oder also dieses Mal ganz ohne Text halt auch wieder das Ergebnis von der Rechnung 0,5 plus 7,0 durch 2,0. Naja, das könnt ihr im Kopf rechnen, das ist halt gerade 4. Und dann schreibt er halt, wenn er im Raum dieser Gleitkommazahlen oder reellen Zahlen rechnet, schreibt halt nicht eine glatte 4 hin, sondern 4,000. Auch das könnt ihr euch gleich mal merken oder solltet ihr beherzigen. Für einen Computer, also wenn er irgendwie Zahlen hinschreibt, ist es ein Unterschied, ob er zum Beispiel 4 schreibt oder 4,0. 4 wird als ganze Zahl interpretiert und in der Regel jede weitere Rechnung findet dann im Raum der ganzen Zahlen statt. Und 4,0, auch wenn es im Prinzip eine ganze Zahl ist, wird halt als reelle oder Gleitkommazahl betrachtet und weitere Manipulationen und Rechnungen finden dann auch im Raum dieser Gleitkomma der reellen Zahlen statt. Und naja, das bringt mich zu dieser letzten Zeile da gleich, wo er wirklich, wo ich bei vielen Leuten, auch in meiner Arbeitsgruppe, schon Fehler gesehen habe, die dann auch wieder Tage oder was gekostet haben, bis wir sie gefunden haben, ist, wenn man hier schlampig ist, wenn man die Gleitkommazahlen, die reellen Zahlen meint und den Punkt vergisst. Also, man hier, was halt gewollt war, war diese Rechnung von da oben zu wiederholen, 0,5 plus 7,0 durch 2,0 und es ist, wird schlampig hingeschrieben als 0,5 plus 7 durch 2. Aber 7 und 2, das interpretiert der Computer als ganze Zahlen. Und 7 durch 2, wenn er im Raum der ganzen Zahlen rechnet, da könnte er halt eine 3,5 rausbringen. Das muss halt 3 oder 4 oder irgendwas sein. Und die Regel ist, dass der Computer immer abrundet. Also was er halt hier rausbringt am Ende, ist nicht 3,5, sondern 3. Und dann addiert er halt die 0,5 noch dazu. Und deswegen in der vermeintlich gleichen Rechnung schreibt halt der Computer 3,5 an. Und nicht 4,0. Also Lektion ist immer, wenn ihr wirklich reelle Zahlen im Sinn habt oder erlauben wollt, macht sofort einen Punkt dahinter, auch wenn es eigentlich eine reelle Zahl ist, die jetzt halt zufällig oder gerade eben eine ganze Zahl ist.
Und wenn man jetzt 7 durch 2,0 oder 7,0 durch 2 rechnet, macht ihr das dann alles zu Gleitkommazahlen?
Genau, also wenn die, also da redet man wahrscheinlich das nächste oder übernächste Mal im Detail noch drüber. Wenn du in halbwegs sinnvoller Art und Weise ganze Zahlen und Gleitkommazahlen vermischt, dann ist das Ergebnis das mächtigere von beiden, die Gleitkommazahl. Also das, wenn du 7,0 durch 2 oder 7 durch 2,0 schreiben würdest, dann wäre das Ergebnis wieder richtig. Ja. Also das ist jetzt ein so ein Beispiel, was ich am Anfang gesagt habe, was diese Feinheiten sind, das haben wir jetzt sofort genannt. Aber es gibt viele so Feinheiten, die wir halt erst im Laufe des Semesters bereden. Und wenn er jetzt heute oder das nächste Mal rausgeht und sagt, nach diesem kurzen Crashkurs, ich kann C, dann wisst ihr halt viele dieser Dinge nicht. Und das sind halt oft wirklich Stolpersteine, die dann, naja, viele Ärger im Nachhinein verursachen. Ja, komme ich gerade drauf zurück. Also das habe ich noch ausgelassen. Für die Gleitkommazahlen, da gibt es eine andere Art der Darstellung, die, ich glaube, man sagt Exponentialschreibweise. Und das ist dann zweckmäßig, wenn man sehr, sehr große oder sehr, sehr kleine Zahlen hat. Also irgendwie, man schreibt ja häufig in der Physik 1,5 mal 10 hoch minus 45 oder irgendwas. Und naja, es wird zweimal die gleiche Rechnung gemacht, die wir da oben schon hatten. Nämlich diese 62,5 kommt da halt raus. Und wenn ich Prozent %F schreibe, dann schreibt das halt als Dezimalzahl. Und wenn ich Prozent %I schreibe, dann schreibt das als einen Vorfaktor mit einer Stelle vor dem Komma, also 6,25. Und dieses E plus 0,1, das heißt so viel wie 10 hoch 1. Und naja, das ist halt eine äquivalente Darstellung dieser Zahl. Und gerade wenn viele Nullen hinter oder vor dem Komma hast, ist halt blöd, die alle anzudrucken, dann ist es halt besser in dieser Exponentialschreibweise. Ja.
Auch nochmal Zeile 13, da haben wir ja zwei Zahlen. Einmal dieses F und dieses E. Woher weiß der Computer jetzt, welche von den beiden Rechnungen F sein soll und welche E? Ist es irgendwie einfach in der Reihenfolge, wie sie erscheinen?
So ist es ja. Also eins nach, von links nach rechts wird halt dieses String abgearbeitet und ein Argument nach dem anderen dann reingenommen. Ja, aber Kollege zuerst.
Extrem große Zahl oben eingeben will in der Framzeile, kann ich das dann auch mit dem E plus machen?
Das kannst du auch mit dem E plus machen, genau. Auch das wäre im Detail dann, also im dritten Satz der Folien, wahrscheinlich übernächstes Mal euch noch zeigen.
Und die Genauigkeit, mit der 19 oder sowas eingeben und die Zahlen eintippen, oder würde der sie gleich vergessen, weil er immer bei 0 anfängt?
Also das ist eine gute Frage, aber eine, die lang braucht zu beantworten. Also der Computer verwendet eine feste Anzahl von Bits zum Speichern, auch von einer Gleitkommazahl. Und das ist dann offensichtlich, glaube ich, dass er keine beliebig hohe Präzision hat, sondern irgendwo halt nicht wirklich jede reelle Zahl darstellen kann, sondern irgendwie die reelle Achse halt auch diskretisiert hat. Und er nimmt immer die nächste Zahl an der, die man eigentlich haben will, und dann kommt es zu Rundungsfehlern. Das ist das, was du ansprichst. Diese 6 Ziffern, die haben nichts mit Rundungsfehlern zu tun. Das ist einfach 6 Ziffern Bildschirmausgabe, egal ob die stimmen oder nicht stimmen. Welche Genauigkeit Zahlen haben und welche Genauigkeit man vielleicht erzwingen kann, indem man jetzt spezielle Vorgaben, was diese Gleitkommazahlen angeht, macht, das möchte ich irgendwie eine Stunde oder einen Satz von Folie nach hinten verschieben. Also da brauche ich vielleicht 20 Minuten zu oder was. Aber ich meine, was du sagst, was ihr mitnehmen sollt, Rechnungen mit Kommazahlen mit dem Computer sind nie exakt oder in seltensten Fällen exakt. Da habt ihr in der Regel immer Rundungsfehler drauf, und viel der Logik und auch der Anstrengung in Numerik ist oft der Kampf gegen diese Rundungsfehler. Also wenn ihr da riesige Matrizen oder was habt und zusammen multipliziert oder invertiert oder Determinanten ausrechnet, dann habt ihr Milliarden von Termen, die ihr irgendwie aufsummiert oder multipliziert. Und wenn er halt in jedem Term einen kleinen Rundungsfehler hat, dann können sich die natürlich irgendwann aufschaukeln und gewaltig werden. Also deswegen ist das jetzt nicht von Programmierer, aber von Numeriker ein sehr wichtiger Punkt, der hier schon gleich am Beginn angesprochen wird. Okay, ich glaube, das hat man alles. Also ich habe erwähnt, es gibt zwei Datentypen, die ganzen Zahlen, oder am Computer sagt man meistens Integer, und die Gleitkommazahlen. Diese häufige Fehlerquelle 7 durch 2 statt 7.0 durch 2.0 haben wir diskutiert. Und ja, ein Wort habe ich, glaube ich, nicht erwähnt. Also das das, was zwischen Hochkommas da immer steht, das nennt man Formatstring. Also wenn ihr im Internet sucht, was diese Prozentsachen hier bedeuten oder wie ihr die Bildschirmausgabe noch geschickter gestalten könnt, dann ist das Schlagwort Formatstring und Printf, was ihr halt googeln müsst, um da entsprechende Informationen zu kriegen. Dann, wahrscheinlich was ihr irgendwie intuitiv wisst oder auch eure Fragen deuten an, dass ihr da offenbar keine Probleme habt. Mein Tipp, wie man halt eine Programmiersprache lernt oder wie es ich gelernt habe, das ist eigentlich nicht, dass man halt in der Vorlesung sich das nur anhört, sondern ihr müsst einfach viel rumprobieren und halt bewusst viel verkehrt machen und viel Idiotisches ausprobieren. Erst dann kapiert ihr halt wirklich, was der Computer eigentlich macht. Und deswegen also mein Vorschlag, also so habe ich es auch gelernt, ich hatte mal so ein Computerbuch in den Sommerferien vor dem Studium in die Hand bekommen und habe ich halt alle Beispielprogramme abgetippt und dann selber ein bisschen modifiziert, und dann irgendwie danach hatte ich das Gefühl, ich kann programmieren. Und ich denke, so wird es euch halt auch gehen. Also mein Vorschlag: tippt alles, was ihr seht, in der oder ähnlicher Form in euren eigenen Computer ein, und dann viel wichtiger, spielt halt mit diesem Zeug rum. Also probiert das aus, stellt euch Fragen, wie es jetzt schon kam. Ich meine, trivial wäre, kann man auch drei oder mehrere Zahlen ausgeben. Also probiert halt das mal aus, ob das funktioniert. Dann, das war bereits eine Frage, die gerade von hier vorne kam: Was passiert, wenn ich 7.0 durch 2 mache? Oder was passiert zum Beispiel, wenn er 7.0 durch 2 mit Prozent D ausgibt und mit Prozent F ausgibt? Was passiert, wenn er im Formatstring eine ganze Zahl angibt, aber das Argument vergisst? Also man, oft ist es auch sinnvoll, bewusst Fehler zu machen und mal schauen, verzeiht die der Computer oder meldet er sich und so weiter. Also das, denke ich, müsst ihr machen, und dafür sind auch die Übungen eigentlich da, dass er halt, wenn er da mal was Rätselhaftes entdeckt oder was, dass er die Hintergründe mit eurem Übungsleiter diskutieren könnt. Gut, also jetzt hat man soweit ich mich erinnere, nur plus minus mal geteilt. Das sind im Prinzip die Grundrechenarten und alle höheren Dinge kann man wahrscheinlich damit dann irgendwie, wenn man sich anstrengend darstellen oder Verfahren finden, die halt kompliziertere mathematische Funktionen modellieren. Aber dennoch halt so gängige Sachen wie Potenz, Wurzel, Sinus, Cosinus, E-Funktion, Logarithmus, braucht man halt so oft, dass das schon in C vorgefertigt zur Verfügung steht. Und zwar braucht er da auch wieder eine Bibliothek, nicht diese Standard-Input-Output, sondern die Mathe-Bibliothek, die heißt halt mess.h. Also das heißt, ihr müsst einen Befehl am Anfang des Programms include mess.h nehmen und dann stehen euch diese und viele weitere von Standard-Mathematik-Funktionen zur Verfügung. Und naja.
Ja?
Wie man das herausfinden kann? Oder?
Ja, also abfragen, was steht in diesem Messer an, was steht da drin? Wenn man irgendwas sucht, was also ist da die Gamma-Funktion auch dabei oder bessere Funktion? Oder?
Ich vermute, das ist dabei, aber ich bin mir selber jetzt sicher. Also meine eine Möglichkeit, diese Datei mess.h, die ist auf deinem Computer gespeichert. Wahrscheinlich im Verzeichnis /user/include. Also ihr habt den Feindbefehl vorhin unter Linux noch erwähnt. Das wäre eine nette Übungsaufgabe. Versuch mal mit find mess.h zu finden. Und dann guck mal in dieses mess.h rein und in der Tat wirst du da alle Funktionen, die halt da drin sind, dann auch finden. Elegant ist das aber, glaube ich, nicht. Also diese mess.h-Dateien, die sind sehr kryptisch oft. Also ich muss sagen, ich würde in Google oder was mess.h-Befehle oder was eintippen und ich nehme an, dann findest du schöne Internetseiten, wo die halt übersichtlich zusammengestellt sind. Aber gut, also ich glaube, es sieht jetzt langsam komplizierter aus, aber im Prinzip ist es immer nur ein kleiner Schritt nach vorne. Jetzt wird halt wieder eine Gleitkommazahl berechnet und diese Gleitkommazahl ist einfach POW Power 5,3, heißt halt 5 hoch 3. Naja, und das Ergebnis ist 125. Oder aber Square Root von 64 ist halt 8, wie man da unten sieht. Dann auch in dieser Mathe H sind gewisse Konstanten definiert, zum Beispiel Pi auf, ich weiß nicht, wie viele Dezimalstellen genau, also hinreichend lang auf Computergenauigkeit. Das heißt, wenn er halt diese Zeichenfolge MPi, wenn er die verwendet in irgendwelchen Rechnungen oder aber halt als Gleitkommazahl druckt, dann kriegt er halt gerade das, was er haben wollte. Also müsst nicht immer von Hand das eintippen. Macht auch in Code natürlich lesbarer. Wenn 3,14, 15 irgendwas immer getippt ist, ist es weniger schön, wie wenn einfach MP im Code steht, dann seht ihr sofort, was das ist. Hier ein Beispiel mit Winkelfunktionen, also halt nur um zu erkennen, dass hier nicht Gradangaben, sondern diese, wie heißt es, Radians oder irgendwas verwendet werden, also Vielfache von Pi. Das Sinus von 0 ist 0, das Sinus von Pi halbe ist 1 und so weiter. Sinus von Pi ist wieder 0, von 3 Pi halbe ist minus 1, ganz analog vom Cosinus. Ach, übrigens, das LF, das soll ja nicht ein F sein, das habe ich am Ende noch versucht zu ersetzen, also lasst euch da nicht verwirren. Das funktioniert aber mit LF auch. Dann die E-Funktion, E hoch 1, E hoch 2, ich glaube, gibt es auch nicht viel zu sagen. Die Euler-Konstante, oder wie heißt das, E, E hoch 1 kennt man, 2,7 und das Quadrat ist halt das da. Dann gibt es den Logarithmus noch, also das ist der natürliche Logarithmus, den man in Mathematik meistens mit ln bezeichnet, der heißt in C log. Log von 1 ist halt 0 und log von e hoch 1 ist halt gerade 1. Also wieder als Beispiele und ich meine, der Tipp als Hausaufgabe, verwendet halt mal Kombinationen jetzt dazu, vielleicht habt ihr ein Theophysik eine Hausaufgabe, wo ihr mal Zahlen einsetzen müsst. Anstelle vom Taschenrechner könntet ihr jetzt, denke ich, ein C-Programm schreiben, was dann diese Zahlen einsetzt und das Ergebnis produziert. Bevor wir zum nächsten Kapitel übergehen, Was ich eigentlich am Anfang sagen wollte, ist ein Kommentar zu den Übungen. Also die meisten von euch haben ja geübt und ich hatte mit den Übungsleitern auch geredet und eigentlich waren alle bis auf einen sehr zufrieden und meinten, die Übungen waren gut. Irgendwie einer sagte, dass Leute große Schwierigkeiten gehabt hätten mit dem Zettel. Deswegen wollte ich einfach nochmal euch auch das Angebot machen oder sagen, ihr seid, wenn ihr da irgendwann jetzt oder auch an einem anderen Punkt im Semester Schwierigkeiten habt, nicht auf eure eigene Übung limitiert. Im Prinzip könnt ihr von mir aus auch gern 6-mal in der Woche üben gehen und habt halt dann immer einen anderen Coach oder so. Also im Prinzip, wenn da mal was schwierig ist oder was und eure Übungszeit reicht nicht aus, dann geht halt die nächste Übung nochmal oder eine andere Übung, die euch passt. Das ist immer das Einzige, was wir halt vermeiden sollten oder müssten, warum wir die Aufteilung auch gemacht haben, dass halt gewisse Übungen nicht platzen und andere, der Übungsleiter immer alleine dann dasteht. Also deswegen nützt von mir aus gern die Chance, da auch mehrmals zu gehen, wenn euch das irgendwie hilft. Das Einzige ist, glaube ich, schlecht, Donnerstag 10 Uhr. Wer heute um 10 war, der weiß, glaube ich, oder mir wird gesagt, dass praktisch genau der Raum ausgereicht hat. Also da ist es vielleicht ungünstig, diesen Termin. Aber alles andere war bisher noch genug Kapazität da. Okay. Nächster Schritt sind die sogenannten Variablen. Also Variablen ist eigentlich ein Konzept, was ihr aus der Mathematik bereits kennt. Ich meine, in der Grundschule habt ihr nicht mit Variablen gerechnet, sondern irgendwie im Zahlenraum von 1 bis 100 und dann halt später wahrscheinlich am Gymnasium hat man das erste Mal Gleichungen mit x, y und z oder was euch präsentiert und ihr müsstet nach diesen Dingern auflösen und nichts anderes kann halt der Computer auch. Also ihr könnt Buchstaben vergeben, die halt für Zahlen dann am Ende stehen. Und am besten schauen wir uns das Beispiel wieder an. Das ist zu klein. Okay, ich glaube, wir bringen es nicht komplett drauf. Also Anfang ist wie immer eine Main-Funktion. Jetzt in den ersten beiden Zeilen, da passiert nichts, was man sehen kann oder keine Berechnung, da werden dem Computer nur Variablen bekannt gemacht, also man sagt definiert. Also was int sagt, ist, dass eine Integer-Variable mit Namen a im Folgenden verwendet wird und ja, dieses Statement ist ähnlich, da wird gesagt, dass zwei Integer-Variablen b und c im Folgenden verwendet werden. Ihr könnt nicht einfach a verwenden oder b verwenden in eurem Programmcode, ohne so eine Definition, also insbesondere ohne den Typ anzugeben, in dem Fall Integer, sonst weiß der Computer nicht, was A und B sein sollen, dann gibt es einen Fehler. Naja, und also das erste Beispiel, was doch sehr einfach ist, jetzt wird halt der Variable A der Wert 7 zugewiesen und was jetzt halt passiert, anstelle, dass ich printf 7 mache, kann ich auch printf A machen, also Prozent D heißt wieder, dass halt irgendeine Integergröße erwartet wird. Und wenn ich jetzt mal ganz unten auf dem Output runterscroll, dann heißt es halt A ist gleich, also das war der Text, das ist nichts Spektakuläres. Und Prozent D A schreibt jetzt halt nicht A hin, sondern den Wert von A. Hier sind wir A gleich 7. Das ist halt diese Zeile. Naja, und Variablen können sich im Laufe des Programms ändern. Also es, wie ihr hier seht, nach diesem Print-Statement weise ich ja den Wert 13 zu. Wenn ich jetzt wieder A ausgebe, dann gibt er mir halt A gleich 13 aus. Und ja, jetzt wird es wieder ein Stück komplizierter. Jetzt sage ich A ist gleich A plus 2. Also das heißt, ich kann nicht nur einer Variable einen Wert zuweisen. Ich kann Variablen auch in Rechnungen verwenden. Mein jetzt momentan ist A gleich 13. Wenn ich sage A ist gleich A plus, 13, plus 2, dann wird halt hier 13 plus 2 berechnet, was 15 ist und der Variablen A zugewiesen. Und das ist das, was ihr dann da unten seht. Naja, dann verwenden wir mal die zweite Variable b, setzen wir auf 11, berechnen a plus b. A, wenn euch erinnert, war vorhin 15, also rechnen wir eigentlich effektiv 15 plus 11 aus, müsste 26 sein, das stimmt auch. Ich könnte auch vorher das Ergebnis von a plus b dieser dritten definierten Variable c zuweisen und dann c drucken und dann kriege ich aus 26. Also ich glaube, das Konzept ist damit halbwegs verständlich, was passiert mit Variablen. Gerade wenn halt zum Beispiel Zwischenergebnisse wiederverwendet werden, dann ist es zweckmäßig, Variablen einzuführen, weil dann müsst ihr die Rechnung nicht immer wieder den Computer machen lassen, sondern speichert ihr das halt einmal ab. Oder wenn ihr irgendwie Zwischenergebnisse habt, die ihr mal ausdrucken wollt oder separate Rechnungen macht. Also es gibt viele Verwendungen, warum man nicht nur Zahlen schreibt, sondern auch Variablen. Was wir gerade schon hatten in der Diskussion, ist der Unterschied, dass der Computer halt Gleitkommazahlen und Integerzahlen kennt. Und jetzt gehe ich nochmal ein bisschen nach oben. Wenn ihr Variablen definiert, müsst ihr euch auch entscheiden, ob das Integer- oder Gleitkommavariablen sind. Und der Unterschied ist, dass er Integer-Variablen mit Int definiert und Gleitkommavariablen mit Double. Also man sagt im Sprachgebrauch auch häufig Double-Zahlen oder Double-Werte oder Double-Variablen. Warum Double? Das geht so ein bisschen in deine Frage rein. Was ist da der Wert oder die Genauigkeit von so einer Gleitkommavariable? Das hat sich historisch entwickelt. Die eigentlichen Gleitkommavariablen hießen Float für Floating Point, also das englische Wort. Und dann kam irgendjemand auf die Idee, mit doppelter Genauigkeit zu rechnen. Dann wurden diese Double-Variablen erfunden, aber heutzutage sind die Computer halt so gut, dass kein Mensch mehr Float-Variablen verwendet, sondern alle eigentlich nur noch Double-Variablen. Also das ist daher ein bisschen ein blöder Name, der sich historisch für diese Gleitkommazahlen erklärt. Naja, und ich glaube, hier unten ist jetzt immer schwieriges gleiche Konzept. Ich weiß halt den Gleitkommavariablen x und y Werte zu, 3, 0 und 2,4. Dann mache ich eine Rechnung, 2,0 mal x, das gibt 6, plus y gibt 8,4, speichere das Ergebnis in x und drucke es dann aus und es ist 8,4. Ups. Gehe nochmal zusammengefasst, eine Variable hat einen Namen, also das ist halt das, was er da vergibt. Zum Beispiel hier den Namen x. Eine Variable hat immer auch einen Typ. Also momentan habe ich euch Double und Int als Typen präsentiert. Das nächste oder übernächste Mal machen wir noch einige andere Typen, die in C gebräuchlich sind, aber Int und Double sind sicher die wichtigsten. Und eine Variable hat auch einen Wert. Und der Wert, der kann sich halt ändern. Also in dem Fall ist es halt x gleich 3. Naja, und ich meine, jetzt da oben haben wir A, B, X, Y verwendet. Das sind Namen, die sind vernünftig für übersichtliche Programme. Aber jetzt auch wieder, wenn er irgendwie einen umfangreichen Code schreibt, der tausende von Programmzeilen hat und auch tausende von Variablen und ihr verwendet die Variablen A1, A2, A3 bis A500 oder was, dann wisst ihr sicher nach einer Woche nicht mehr, was A271 bedeutet. Deswegen ähnlich wie das Kommentieren, also im Computer ist es wurscht, der kann mit kryptischen Variablen genauso gut umgehen. Aber ich würde euch dringend empfehlen, immer selbsterklärende Variablennamen zu vergeben. Da seid ihr nicht limitiert, die können lang sein, das können Buchstaben und Zahlen sein. Also das Programm vom Inhalt ist nicht bedeutend, was halt im Prinzip gemacht wird. Es wird für ein Heliumatom, wenn die Massen der Konstituenten aufaddiert. Also es wird halt eine Double-Variable, die der Protonmasse entspricht, definiert. Die habe ich halt M-Proton genannt, selbiges fürs Neutron und fürs Elektron. Und dann wird halt eine Rechnung ausgeführt. Das Ergebnis nenne ich M-Helium-Constituents, was halt andeutet, dass das offenbar die Konstituentenmasse vom Helium ist. Und das ist halt zweimal die Protonmasse plus zweimal die Neutronmasse plus zweimal die Elektronmasse. Und ja, am Ende drucke ich das Ergebnis aus. Wenn ich jetzt da geschrieben hätte, Double A, Double B, Double C und dann Double D ist zweimal A plus zweimal B plus zweimal C, hätte man denselben Output gehabt, nur es wäre halt irgendwann nach einiger Zeit, vor allem wenn es halt viel, viel länger wäre, der Code schwieriger gewesen zu verstehen oder zu lesen.
Die Rechnung hätte ich aber jetzt auch in den Print-Befehl
reinstellen. Ja, also ist das halt weglassen können und dieses Zeug da hinten einsetzen, das wäre genauso gegangen, ja. Also es gibt keinen elementaren Datentyp, der komplex ist. Du musst im Prinzip entweder eine Bibliothek verwenden oder selber schreiben, die halt zwei Double-Zahlen, also zwei Gleitkommazahlen verwendet, wobei einer dann der Real und der andere der Imaginärteil ist. So wie ein Vektor, wenn du willst. Also man kann sogenannte Strukturen definieren, das sind auch wieder Datentypen, die sich dann aufbauen aus mehreren Variablen. Man wird immer so eine Struktur halt definieren, die wahrscheinlich Double real und Double imaginär hat. Und dann kannst du Rechenoperationen damit definieren. Also das wäre zum Beispiel ein Beispiel für die große Programmieraufgabe, eine eigene Bibliothek zum Rechnen mit komplexen Zahlen oder was zu verfassen. Können wir mal sogar als Vorschlag drüber nachdenken. Wobei es gibt sicher was im Netz, also ihr müsst euch da, man solche Sachen hatten früher andere Leute auch schon das Problem. Also alles, was gängig ist, muss man meistens nicht neu schreiben, sondern das kann man auch finden, aber es ist nicht elementar in C enthalten. Gut, dann wieder eine Warnung, was ganz häufig auch wieder passiert und wo ich halt auch schon viele Tage oder Wochen an verschwendeter Zeit gesehen habe, das ist, wenn er vergesst, eine Variable zu initialisieren. Also ihr macht eine Variable bekannt, aber ihr weist der Variable keinen Wert zu, das stört den Computer nicht. Egal was da drin steht, der rechnet halt damit weiter. Und naja, das führt halt manchmal zu seltsamen Ergebnissen. Schön ist, wenn die Ergebnisse so blödsinnig sind, dass man es sofort merkt, aber wenn das Ergebnis halt in der richtigen Größenordnung ist, wie man es erwartet, weil es vielleicht nur ein kleiner Fehler ist, der reinkommt, dann merkt man es nicht. Und ja, also ein Beispiel, also ein Negativbeispiel, habe ich halt hier gemacht, ich habe das gleiche Programm wieder geschrieben und habe halt die Zeile, wo die Neutronenmasse auf den korrekten Wert gesetzt wird, habe ich rausgelassen. Also mit anderen Worten, der Neutronenmasse wird jetzt überhaupt kein Wert zugewiesen, aber sie wird trotzdem in der Rechnung verwendet. Und dann kommt halt, also wenn er hier und hier vergleicht, ein falsches Ergebnis raus. In gewisser Weise ist es hier fast noch angenehm, weil offensichtlich wird auf meinem Computer die Neutronenmasse automatisch auf 0 gesetzt. Also scheinbar macht es mein C-Compiler, dass alles mit 0 initialisiert wird. Aber das ist nicht Standard und jeder Computer kann machen, was er will. Das kann altes Zeug sein, was im Speicher steht oder was weiß ich. Also im Prinzip kriegt er unsinnige und zufällige Ergebnisse, wenn er sowas hier anstellt. Aber keine Warnung und keine Fehlermeldung vom Computer. Also seid immer vorsichtig, am besten sofort, wenn ihr eine Variable definiert, gebt ihr irgendeinen Wert oder von mir aus auch einen ganz unsinnigen Wert, den am Ende merkt oder so, aber gar keinen Wert zu geben und zu denken, naja, morgen, wenn ich weiter programmiere, kriegt die dann einen Wert, das ist so ein bisschen gefährlich oder führt immer wieder zu Fehlern. So ist halt die C-Syntax gemacht. Also häufig ist es so, dass man Variablen, aber das geht jetzt ein bisschen über das hinaus, was ich hier wirklich gut erklären kann. Also Variablen haben gewisse Gültigkeitsbereiche. Gültigkeitsbereiche werden durch so meistens geschweifte Klammern oder so angedeutet. Und es ist manchmal zweckmäßig, eine Variable außerhalb von dem Gültigkeitsbereich zu definieren, aber dann innen drin das erste Mal zu setzen oder zu verändern. Zum Beispiel, wenn die in, ich weiß nicht, ob du schon mal programmiert hast, in der Vorschleife auftritt. Also deswegen ist es nicht komplett unsinnig, sowas hinzuschreiben ohne einen Wert und erst später eine Anweisung zu haben, wo das auf einen gewissen Wert gesetzt wird. Deswegen nehme ich an, dass sich C halt nicht beschwert und im C-Standard es erlaubt ist. Aber es gibt halt Beispiele, wie man hier sieht, wo diese Erlaubnis im Prinzip zu Fehlern führen kann, wenn man nachlässig ist. Es gibt beim Compiler auch gewisse Optionen. Ihr könnt den Compiler auch anweisen, Warnungen auszugeben. Also können das sehr nachlässig sein und sehr, sehr strikt. Vielleicht, aber das weiß ich nicht, könnte man im Compiler sogar sowas finden lassen oder manche Compiler. Also vielleicht weiß es jemand oder wenn ihr mal Interesse habt, ja.
Vielleicht sagt er einfach, wenn ich irgendwas definiert habe, setze es einfach nur, dann hast du auf jeden Fall schon mal Wert, dann gibt da keinen Fehler aus. Und dann kann man sich das halt selber noch definieren, dass er das so einfach irgendwie immer halt als Null annehmen will.
Ja, aber das ist nicht gut, weil dann gibt es das Programm an den Freunden, der kompiliert es auf seiner Maschine und kriegt andere Ergebnisse. Also das würde ich nicht als, wenn, dann wäre es sinnvoll, den Compiler zu bitten, solche Dinge zu melden. Und ich glaube mich zu erinnern, dass ich in meiner, ja doch jetzt schon vielleicht 10 oder 15 Jahre langen Programmierlaufbahn auch öfter mal Warnungen gekriegt habe, eine Variable wäre nicht initialisiert, aber nicht auf meinem jetzigen System. Also vielleicht melden Sie.
Ah, ja. Keine Variable, die deklariert wurde, benutzt werden soll, dann zeigt er sofort an, es geht nicht, wir haben keinen Wert zugewiesen bekommen.
Also vielleicht sind dann manche Compiler besser oder von Haus aus mit höheren Warnstufen ausgestattet. Also ich habe dieses Ding auf meinem Laptop kompiliert, ohne eine Warnung zu kriegen und das falsche Ergebnis bekommen. Und das sollte euch zumindest auch eine Warnung sein, dass das im Prinzip immer passieren kann und nicht unüblich ist, dass man halt ja, keine Warnung kriegt und damit ein falsches Ergebnis hat. Okay, dann ja, nächster Punkt. Meine, bisher alle Rechnungen, die wir gemacht haben, da musste da die Zahlen fest im Programmcode eintippen. Also zum Beispiel jetzt gerade Proton- und Neutronenmasse. Mein Computerprogramm sollte ja für den Benutzer auch ein bisschen Komfortabilität zur Verfügung stellen. Und deswegen ist es halt zweckmäßig, ziemlich bald mal die Methode zur Verfügung zu haben, dass er auch Zahlen über die Tastatur über eine Textdatei einlesen könnt. Also dass ihr zum Beispiel ein Programm schreibt, was halt, was weiß ich, zwei Zahlen einliest und die Summe von beiden dann ausgibt. Und naja, das ist dieser Befehl scanf. Also scanf ist, wenn ihr so wollt, das Gegenteil oder Gegenstück zu printf. Und das sieht so aus. Das scanf braucht auch wieder diese Standard-IO-Bibliothek. Naja, da schreibt ein Text jetzt raus, das ist nicht so interessant. Hier wird eine Double-Variable A definiert, das ist auch wieder ein Text. Jetzt wird es eigentlich interessant. Scanf, auch mit dem Formatstring, auch wieder das gleiche Zeichen, %f für eine Double-Variable, Komma A. Das weist den Computer an, dass er halt vom Benutzer eine Double-Variable einliest. Und gleich eine Feinheit, die sehr, sehr wichtig ist. Im Gegensatz zum printf steht hier ein und davor. Und dieses und, das ist wichtig. Ohne und funktioniert es nicht. Die und hat auch eine tiefe Bedeutung, aber diese tiefe Bedeutung zu erklären, das will ich ein paar Stunden nach hinten schieben. Also grob gesprochen, und a ist nicht die Variable selber, sondern dieser Operator und, der holt sich den Speicherplatz im Computer raus, wo dieses A gespeichert ist, denn da will er tatsächlich auch das Ergebnis eintragen. Ich denke, das könnt ihr momentan noch nicht verstehen. Merkt euch einfach, bei scanf muss immer ein und davor stehen vor der Variable, sonst klappt es nicht. Genau, aber auch also für alle, die die Frage nicht verstanden haben, das machen wir noch im Detail, diese Gültigkeitsbereiche.
Kann ich dem Programm jetzt irgendwie die Variablen auch schon wieder den Aufruf oder den Grenzergebnis über Parameter?
Ja, das, aber das, da brauche ich jetzt auch wieder 5 Minuten, um das zu erklären. Vielleicht ist das was für die Übungen. Also im Prinzip diese kryptischen Parameter oder dieser Parameter Void, wenn du da was anders einträgst und noch ein bisschen den Umgang mit Arrays beherrschst, dann kannst du über die Kommandozeile Parameter mit einlesen. Gut, der Block wurde nochmal im Prinzip kopiert. Es wurde eine zweite Variable b eingelesen, auch wieder scanf, %f und b. Naja, und dann wird, wie wir es hatten, das Ergebnis von a plus b gedruckt. Und wenn er das Programm startet, also dann beginnt der Computer mit der Textzeile a ist gleich und hier blinkt dann der Cursor. Dann könnt ihr halt eine Zahl eintippen. Ich habe 1,2 eingetippt, Return gedrückt, dann geht es halt weiter, b ist gleich und dann blinkt wieder der Cursor. Dann habe ich 17,3 eingetippt. Naja, und dann ist alle Eingabe erledigt und das Programm endet halt mit der Ausgabe von 18,5, also dem korrekten Ergebnis. Also das ist der Weg, wie er halt über die Tastatur mit scanf beliebig viele entweder Integer oder Double-Zahlen einlesen könnt. Wenn ihr Integers wollt, müsst ihr halt wieder hier ein Prozent i setzen und eine entsprechende Integer-Variable statt eine Double-Variable verwenden. Okay, ich glaube, das hat man alles gesagt. Dann gleich an der Stelle die zweite Option. Meistens, wenn ihr physikalische Rechnungen habt und Programme laufen lasst, dann müsst ihr das öfter starten mit ähnlichen Dateien oder mit sehr umfangreichen Sätzen von Zahlen. Also zum Beispiel macht ein Quantenmechanikprogramm und verlangt halt H quer vorzugeben oder die Frequenz vom harmonischen Oszillator, den er gerade untersucht oder irgendwas. Auf jeden Fall habt ihr wahrscheinlich selten Lust, immer wieder lange Schwänze von Kommazahlen mit der Tastatur jedes Mal einzutippen. Deswegen könnt ihr den Input auch über eine Datei laufen lassen. Also ihr könnt halt einmal die Input-Parameter in eine Datei schreiben und das funktioniert so ähnlich, wie wir das letzte Mal hatten mit der Ausgabedatei, denn im Terminal könnt ihr mit dem Kleinerzeichen könnt ihr eine Tastatureingabe durch eine Textdatei ersetzen. Und naja, das machen wir jetzt einfach mal. Also das ist jetzt nicht C, sondern der Terminal. Einfach das Verzeichnis angezeigt, um euch zu demonstrieren, wie der Status ist. Wir sind in dem Verzeichnis, wo das Programm von eben, der Programmcode da ist, a plus b heißt es, Punkt C, und wo auch eine ausführbare Datei a plus b da ist. Jetzt lege ich mit Echo, wie wir es letzte Stunde gemacht haben, eine Textdatei an, in der die beiden Zahlen 3,3 und 2,1 drinstehen. Und die Textdatei dazu heißt Eingabe.text. Also wenn ihr ls-l eintippt, habt ihr Eingabe.text. Naja, und jetzt lasse ich dasselbe Programm wieder laufen, das a plus b. Und jetzt nehme ich diesen Operator kleiner und das bedeutet, dass halt die Tastatureingabe durch Eingabe.text ersetzt wird. Das heißt, dieses Mal, wenn ich das Programm starte, ist überhaupt kein Cursor da, sondern er druckt halt dieses Zeug an, wie wir angewiesen haben, kriegt das, was in Eingabe.text ist, zu fressen und addiert halt dann 3.3 und 2.1 auf und das gibt halt dieses 5,4. Das Einzige, was nicht so schön ist, die Bildschirmausgabe passt nicht recht dazu, weil halt a ist gleich auch noch hingeschrieben wird und b ist gleich, wie es davor war. Also das heißt, wenn er von Textdateien einliest, ist es zweckmäßig, die Ausgabe ein bisschen zu verändern. Naja, und das habe ich da unten halt nochmal getan. Ich habe scanf und printf umgedreht. Dieses Mal wird halt nicht a ist gleich geschrieben, sondern a ist gleich %f und dann wird das Ergebnis, was in der Textdatei stand, ausgedruckt. Bei b genauso. Und dann ist es halt ein bisschen übersichtlicher. Dann hat es halt Addition der reellen Zahlen. A gleich das da, b gleich das da. Das kommt aus der Textdatei. Sieht man nochmal, dass es richtig eingelesen hat. Und dann wird halt unsere komplizierte Rechnung vollführt und das Endergebnis 5,4 angedruckt. Das ist auch wieder nach der Reihenfolge. Also die erste Zahl, also es wird halt zeilenweise und von links nach rechts werden halt die Zahlen dann ins Computerprogramm übergeben. Gut, letzte Bemerkung für heute. Wenn ihr irgendwie mal Hilfe oder Beschreibungen zu den Befehlen braucht, neben dem Internet, dieser MAN-Befehl, der funktioniert nicht nur für Linux-Kommandos, sondern der funktioniert auch für C-Kommandos. Also ihr könnt zum Beispiel scanf, scanf mit dieser MAN-Funktion aufrufen und hättet dann halt auch wieder eine sehr, sehr lange Beschreibung. Okay, wir sind, ich würde sagen, etwa halb durch mit den wichtigsten C-Konzepten. Einige Sachen vom neuen Zettel werden euch wahrscheinlich noch unbekannt vorkommen. Also versucht halt, das zu machen, was ihr könnt, oder diese Programme zu erweitern oder vielleicht ein bisschen schon vorzulesen. Die Folien sind im Netz. Und dann, genau, sehen wir uns nächsten Donnerstag wieder.